ist Donnerstag, der 6. Juli 2023. Willkommen zu einer neuen Folge der Foreign Times. Wir haben heute wieder Alexander Clarkson zu Gast. Ich grüße dich, Alex.
Hi, wie geht's?
Ja, immer wenn du da bist, also mir geht's gut, aber immer wenn du da bist, dann geht es eigentlich um Russland. Wir haben schon lange nichts mehr zur Türkei gemacht, das müssten wir eigentlich auch mal wieder nachholen. Hat sich auch ein bisschen was getan, aber heute soll es nochmal um Russland gehen. Ich fasse mal zusammen, Prigozhin, Regimestabilität Putin und Offensive der Ukraine. Nicht im Sinne von, wo steht jetzt welche Division und tut was, sondern im Sinne von, wie man, was ich eigentlich immer mache, so ein bisschen strategisch und langfristig da drauf gucken. Alex, bevor wir dazu kommen, wer bist du und was machst du?
Ich bin Dozent für europäische Studien, das heißt in Wahrheit europäische Politik und Geschichte bei King's College London mit Schwerpunktsetzung auf Einwanderung bzw. Migration und EU-Grenzsysteme, wie die EU mit ihren Nachbarstaaten umgeht. Und aus dieser Sicht sehe ich diese Fragen oft aus der Perspektive von, sage ich auf Englisch, auf Deutsch, was soll die EU machen? Wie soll die EU und europäische Staaten wie Deutschland oder auch Großbritannien als engster Partner Europas, ich glaube, das wird jetzt noch passieren, wie sollen sie jetzt als Partner mit diesen Staaten an den europäischen Grenzen umgehen?
Und an der Stelle empfehle ich auch jedem und jeder unseren letzten Podcast, der ist schon eine Weile her, ich meine, es war im Februar oder so, da ging es auch um eben diese Themen. Und wenn man dann so guckt, was dann so danach passiert ist, muss ich sagen, ist der extrem gut gealtert. Also das, was wir da besprochen haben, ich will nicht sagen, ist eins zu eins so eingetroffen, aber viele Sachen, die wir so hatten, die wir als Problem gesehen haben oder die auch von der Entwicklung her Geduld und muss man mal gucken und so weiter, das ist ziemlich gut gealtert. So, und auch als Vorläufer vielleicht für diesen Podcast hier. Wie nennen wir denn das Ganze? Prigozhin, ein Söldner-Truppführer, auch gerne als Putins Chef bezeichnet, weil er mal Catering gemacht hat. Ihm werden gerade die ganzen Caterer-Verträge weggenommen, habe ich gestern gelesen.
Ja, das geht Stück für Stück.
Der wird jetzt so ein bisschen abmontiert in Russland. Hat sich ja jetzt in den letzten Monaten sehr stark, nicht direkt an Putin, also er hat ganz selten mal auf
den Bunker-Opa,
hat da selten mal drauf referiert, aber meistens hat er sich an der militärischen Führung Russlands abgearbeitet, am Herrn Shoigu und Gerasimov, glaube ich, insbesondere. Ja, und dann ist er von heute auf morgen einfach mal losmarschiert gegen Moskau. Was ist da passiert?
Naja, was in den letzten paar Wochen zu sehen war und auch in den letzten paar Jahren, ist eine Entwicklung. Und das ist einer der Probleme, die Wagner, das ist diese, was oft als Söldnertruppe genannt wird oder im Englischen Private Military Company, dass das oft eine Schwierigkeit schafft, weil es nicht genau in unterschiedlichen Schachteln passt. Ne? Ja, es ist durchaus ein Netzwerk von Individuen, wo Prigozhin eigentlich eher Primus inter pares ist. Er ist die führende Persönlichkeit, das alles zusammenhält. Aber es gab natürlich andere wichtige Führungspersönlichkeiten innerhalb von Wagner, die weniger bekannt sind. Es ist natürlich eine Einheit, die auch privat arbeitet, auch als privates Geschäft, als großes privates Unternehmen und auch als militärisches Privatunternehmen in Afrika, gerade in Zentralafrikanische Republik, Mali, Sudan und Libyen, sehr viel Geld verdient vorbei am russischen Staat, obwohl natürlich mit Mithilfe des russischen Staates.
Ich wollte gerade sagen, also die Verträge sind teilweise sogar mit Russland selber geschlossen, behaupten zumindest jetzt einige dieser Diktatoren, die waren.
Es ist höchst verschachtelt, ne, weil das sind Verträge, wo die russischen Staat ein Mitbeteiligter sind, aber auch durchaus auch andere Verträge mit anderen privaten Akteuren. Und da müssen auch diese unterschiedliche autokratische Regimes in Afrika, die diese Deals gemacht haben, wie auch die Vereinigten Arabischen Emiraten, hoffen, dass das alles jetzt geklärt wird, weil vieles ist ja immer noch unklar. Aber es ist ein nicht ganz Privatunternehmen. Es ist auch eine Einheit, eine militärische Einheit und mit auch Geheimdienstkapazitäten, die auch zutiefst mit dem russischen Staat verflochten ist und in vielen Bereichen eben auch langsam sich zu einem eigenen Machtpol entwickelt hat innerhalb des russischen Staates. Da haben Kollegen, die ich respektiere, auch mehr und mehr gedacht, dass das mehr und mehr die iranischen Revolutionsgarden gleich, ne, dass es durchaus ein privates Element hat, aber durchaus auch mit dem Staat verflochten, aber eine eigene Machtsäule, eine eigene Identität. Und was sich in den letzten paar Monaten herausstellte und was auch schon über die letzten Jahre zu sehen war, ist, dass die klassischen, die traditionellen russischen Geheimdienste, wie das FSB, wie das russische Militär, mehr und mehr mit diesem neuen Status von Wagner haderten. Weil es immer klarer wurde, dass wenn Wagner so langsam seine Macht und Stellung im System ausbaut, wird es dann als gleicher Machtpol durchaus eigene Machtkapazitäten aufbauen und durchaus auch die anderen Elementen herausfordern. Und es war für mich fast ein bisschen unbegreiflich, warum das russische Verteidigungsministerium so lange gewartet hat. Das sind viele Informationen, die wir noch lernen werden müssen als Historiker in den nächsten 20, 30 Jahren. Warum sie so lange gewartet und gezögert hat? Warum hat Putin so lange seine schützende Hand über dieses Gebilde aufgebaut? Und wo man eigentlich ein sehr gutes historisches Vergleich machen kann mit Wallenstein, der nie ganz Privatunternehmer war im 30-jährigen Krieg. Er war auch zutiefst verflochten mit den quasi-staatlichen Institutionen des Reiches unter Ferdinand. Fand ich immer der beste Vergleich, weil Wallenstein war selber nie ganz Söldner. Er war auch eine Figur des Staates in dieser Ära. Wallenstein hat dann zu viele Menschen innerhalb dieser Periode des 17. Jahrhunderts herausgefordert und am Ende wurde er getötet, weil er zur Bedrohung selber für das System wurde, weil er zu viel Macht aufbaute. Und am Ende kann man sagen, etwas Ähnliches ist Prigozhin passiert. In den letzten Wochen und Monaten hat das Verteidigungsministerium, das FSB und andere Elemente langsam versucht, seine Macht einzudämmen. Und es kamen dann ein paar Faktoren zusammen, wie zum Beispiel ein Versuch durch das Verteidigungsministerium, was dann von Putin unterschrieben wurde, jegliche Söldner und dass sie am Ende alle einen Vertrag mit dem Verteidigungsministerium und nicht Wagner unterschreiben mussten. Das wurde dann legal durchgedrückt durch Duma und durch Putin. Und das hätte Wagners Machtstellung, die Machtstellung von anderen in diesen Wagner-Institutionen bedroht, ihre Kontrolle über die eigenen Truppen. Und dann ist eben, glaube ich, in den letzten Wochen alles zusammengekommen und Prigozhin hat dann eben losgeschlagen. Und ich glaube, das war eben das große Missverständnis. Es ist schon ziemlich klar, dass er nicht Putin stürzen würde. Er wollte eben Putin und anderen im System unter Druck setzen, erpressen durch eine große Machtdemonstration, auch um zu zeigen, wie viele Menschen im russischen System auch von Wagner abhängig sind oder unterstützen. So dass er seine eigenen Machtstellung, wie die, sagen wir, eher die iranischen Revolutionsgarden oder sagen wir Wallenstein 17. Jahrhundert zu schützen. Nur, er hat sich verschätzt, als sie die Wahl hatten in diesen zwei, drei Tagen, als das alles losgegangen ist, vorletzter Woche, haben sich dann am Ende doch entschieden, dass das Verteidigungsministerium, dass das FSB am Ende doch mehr Macht hatten und am Ende doch Wagner nicht die beste Wette war. Und am Ende hat sich Putin entschieden, dass dieser Erpressungsversuch viel zu offensichtlich seine eigene Autorität angeschlagen hat und dann hat sich alles irgendwie zu einer Eskalationsdynamik geführt. Und ich glaube, es war nicht Lukaschenko, bis mehrere Menschen im russischen System, darunter natürlich auch Lukaschenko, als belarussischer Präsident, Biden angerufen hat und irgendwie diesen Deal erschaffen haben, wo Wagner am Ende diesen Marsch auf Moskau aufgehalten hat und alles wurde irgendwie versucht, dann wieder ins Lot zu bringen. Aber natürlich nimmt das Regime und das russische Staat dafür von so einem Moment großen Schaden mit.
Wie nennt man das Ganze denn? Also ich hadere ja eigentlich mit den ganzen Begriffen, die für den Vorgang da so im Raum sind. Mini-Coup fand ich ganz nett. Ja, Revolte, Aufstand.
Das ist, ich mache ja viele vergleichende Forschung und einer der Vorteile der vergleichenden Forschung, es gibt natürlich viele Nachteile, weil man natürlich immer wieder sehr vorsichtig sein muss zu sagen, warum unterschiedliche Situationen sehr voneinander unterscheiden, ne, warum sie anders sind. Mhm. Das muss man immer mitbringen. Aber einer der Vorteile der vergleichenden Forschung ist, dass oft sieht man so Muster und Entwicklungen in unterschiedlichen Staaten um den größeren Raum, um den EU herum, die durchaus Ähnlichkeiten haben. Und wenn man zum Beispiel in hochinstabilen Sahelstaaten, nehmen wir Tschad, Sudan, sehen wir gerade den Bürgerkrieg, das in Sudan zwischen zwei Machtfraktionen, zwischen die Armee und diese, auch RSF, Rapid Support Forces unter Hemeti, auch so eine Art paramilitärischer, halb privater, halb staatlicher Verband von unterschiedlichen Söldnern, die dann eventuell so eine Art Legitimation innerhalb des Staates erhalten haben, durch mehrere Bürgerkriege im Sudan. Das sind so Fälle, wo am Anfang einer Eskalationsspirale geht es eigentlich nicht um den Herrscher zu stürzen. Es geht darum, seine eigene Machtposition entweder zu schützen oder aufzubauen. Ich glaube, wenn man die ganze Rhetorik sich ganz genau anschaut, ich meine, Putin hat da auch einen Fehler gemacht, indem er sehr, sehr schnell eine Rede gehalten hat, als das Ganze anfing und Prigozhin persönlich, obwohl er seinen Namen nicht genannt hat, des Verrats beschuldigt hat. Wenn man aber Prigozhin sich ansieht, es war ein Erpressungsversuch, sehr typisch, das hat man oft in den 80er und 90er Jahren und auch 2008 in Tschad gesehen, ne, wo ein großer Herr er will nicht, sagen wir da, den Diktator Idriss Deby stürzen, aber oft sind so Situationen entstanden, wo jemand einen Vormarsch auf die Hauptstadt machte, dann war es ganz klar, dass sie nicht die Hauptstadt halten könnten, aber sie konnten genug Schwierigkeiten machen, Deby geht raus, verhandelt und gibt ein bisschen mehr Gewehre und Geld und holt seinen Feindfahrer der Gefolgsleute bis ins Regime hinein, Vieles, was zwischen des RSF in Sudan, hatte auch diese Dynamik. Hemeti wollte seine Machtstellung schützen im System. Und das heißt eben eskaliert bis zum Bürgerkrieg. Gab es auch die Revolution von allgemeinen Bevölkerung. Und was man in Russland sieht, ist so ein klassischer Fallbeispiel eines immer schwächer werdenden Staates, wo unterschiedliche Fraktionen versuchen, ihre Machtstellung auszubauen. Das heißt aber nicht, und das ist jetzt der Fehler, dass ich glaube nicht, dass Prigozhin Moskau direkt übernehmen wollte oder Putin stulzen wollte. Ich glaube, es gibt einen Konsens, dass es ein Erpressungsversuch war, das schiefgegangen ist. Und damit hatte Putin nicht mehr die Wahl. Er konnte nicht mehr ausgleichend führen. Er musste sich am Ende doch für das Verteidigungsministerium entscheiden und am Ende versuchen, Prigozhin wirklich wieder unter Kontrolle zu bringen.
Ja, wobei man, wenn man das verfolgt hat, schon auch sehen konnte, dass halt das entstanden ist, weil Putin mit Prigozhin nicht mehr geredet hat. Ne? Also der wurde dann immer lauter in seinen Audio- und Videomessages da, immer krasser. Und im Endeffekt war es, ja, tu mal was. Und das war ja eigentlich schon die Entscheidung.
Aber was Mark Galliotti und andere Kollegen, die ich durchaus schätze, sehr gut, glaube ich, so, wo sie so gut drauf gezeigt haben, ist, dass Putin hat zwar diesen Ruf als großer Entscheider und hin und wieder, und gerade wenn das System unter sehr großen Druck kommt, landet er oft sich selbst oft in Situationen, wo er dann diese große Entscheidung treffen soll. Aber er ist auch oft jemand, der zaudert und zögert, gerade wenn es um diesen internen Machtkämpfe im Regime kommt.
Genau.
Und es war ganz klar, dass er auf der einen Seite, war für ihn in den letzten Jahren sehr nützlich, weil das war so eine vierte oder fünfte Säule des Regimes. Weniger und weniger eine rein Privatunternehmen, mehr und mehr etwas wie die iranischen Revolutionsgarden oder im 17. Jahrhundert Wallenstein, die einfach anderen, das Verteidigungsministerium, die Sicherheitskräfte, so als vierte oder fünfte Machtsäule, um sich selber vor Putschversuchen zu schützen. Je mehr man den Staat in unterschiedlichen rivalisierenden Fraktionen und Grüppchen und Institutionen unterteilt, desto sicherer ist man als Autokrat. Und damit ist das einer der, ich glaube, Missverständnisse des Systems. Ich glaube nicht, dass Putin morgen oder übermorgen oder nächstes Jahr oder nächsten Monat stürzen wird. Ich glaube aber, was er damit erschafft, Stück für Stück, ist eine Fragmentierung des Staates, eine Fraktierung der staatlichen Kommandohierarchien, die Russland in großen, großen Schwierigkeiten destabilisiert, womöglich im Bürgerkrieg verschickt, wenn er dann weg ist, stirbt oder aus anderen Gründen abtreten muss oder und so weiter und so fort. Aber man kann durchaus einen sehr schwachen Staat haben, das sichtbar in eine Situation reinschlittert, wo die Bürgerkriegsmöglichkeiten sich erhöhen. Das heißt aber nicht, dass automatisch der jetzige autokratische Herrscher selber schwächelt. Und da muss man oft zwischen Regime und Staat, Regimefraktionen, langfristiger und kurzfristiger Entwicklungen unterscheiden. Und das Problem ist, Prigozhin zeigt, was für Probleme sich langsam im russischen System unter Putin aufstauen und was es für eine Gefahr gibt, mittel- oder langfristig, wenn Putin weg ist. Gerade wenn keine andere Figur gefunden werden kann. Wenn er weg ist und alle sich nicht einigen können, über wer ihn ersetzen kann, da kann es sehr, sehr schnell, glaube ich, zu Gewalt und solchen destabilisierenden Faktoren führen. Aber solange Putin noch gesund ist, und gerade weil alle anderen Grüppchen und Fraktionen Angst voreinander haben und sich nicht darüber einigen können, über wen Putin ersetzen kann, damit ist er, glaube ich, immer noch relativ sicher. Und ich glaube, das ist ein Problem mit diesen Analysen. Da wird nicht genug zwischen Staat, Regime, individueller Herrscher und den unterschiedlichen Interessensbelagen der unterschiedlichen Elemente dieser Frage nicht genug differenziert.
Ja, würde ich dir auch zustimmen. Bin auch so ein bisschen am Hadern mit Prigozhin, weil dieses, welche Stellung er eigentlich wirklich hatte. Ne? Also einerseits hat er in den letzten Wochen, Monaten mehr so diese Schirinowski-Ebene bedient.
Ja. Wo man, also, war nützlich quasi der, in der Hinsicht.
Ja, ja, also der Irre aus dem Off, ja, um es mal so zu formulieren. Aber allerdings glaube ich schon, dass Putin ihn auch im gewissen Sinne so ein bisschen als Privatarmee gesehen hat, die ihn wiederum gegen die anderen absichert.
Ja, ich weiß, das ganze Regime ist drauf aufgebaut.
Gegen die Armee. Ich glaube aber, dass sich das Mindset auch komplett verändert hat, in dem Prigozhin stattfand, durch Kriegsausbruch. Ne? Irgendwie waren die Analysen ja immer so, dass er der große Gewinner dieses Krieges ist, weil er da jetzt sich quasi seine Privatarmee da komplett aufbauen kann. Allerdings musste er die meisten davon ja auch verheizen, ne? Von den Menschen, die er dort ins Schlachtfeld schickt.
Deswegen hat er aber auch diese Menschen aus den Strafkolonien benutzt, weil er damit auch, und das darf man auch nicht vergessen, es war sichtbar schon im Februar, wer er da zum Tod geschickt hat und wer er eigentlich er hat viele von seinen besten Truppen aus dieser höllischen Schlacht in Bachmut rausgezogen. Und das hat gerade die Armee geärgert, weil die Armee musste immer wieder seine Scheiße aufräumen und ihre besten Soldaten ins Tod schicken um Bachmut herum. Das war die Schlacht, die ihren Höhepunkt fand vor 3-4 Monaten. Während er laut getönt hat, aber er hat schon im Februar gesehen, wenn ich so weiter meine besten Truppen da verheizen werde, werde ich meine Machtbasis schwinden. Deswegen hat er so systematisch Strafgefangenen benutzt. Und oft hat er seine besten Leute, in Anführungszeichen, aus Trainingsgründen oder Erholungsgründen nach Rostov geschickt. Mhm. Oder in Bases drumherum. Und ich meine, wenn dieses Spiel offensichtlich war für westliche Analysten und Forscher, dann war dieses Spiel auch ganz, ganz offensichtlich für russische Militärblogger und Menschen im russischen Verteidigungsministerium. Und ich glaube, dieses Krieg war für Prigozhin ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite konnte er massivst die Ausrüstung und Truppenzahl, auch von den guten Truppen, die er im Sommer benutzt hat, erhöhen und seine Präsenz in Russland massiv ausbauen. Aber damit, vielleicht weil er selber zu ungeduldig war, hat er aufgehört, ein langfristiges Spiel zu spielen. Und damit waren, glaube ich, für viele im russischen System seine Ambitionen eigentlich zu offensichtlich. Ne? Und es war auch ganz klar, dass sich relativ schnell das Verteidigungsministerium so ab Oktober, November wirklich anfing zu manövrieren und auch wahrscheinlich gegenüber Putin sagte, guck mal, dieser Typ, okay, wir wissen, dass der für Sie, Herr Präsident, eine Versicherungsoption war und dass Sie damit immer gerne neue militärische Einheiten oder privatsöldner Einheiten aufbauen, sodass wir uns gegenseitig in Schach halten, okay, aber dieser Typ wird ein bisschen zu ehrgeizig, ist ein bisschen zu unberechenbar und das. Aber bei solchen Debatten ist Putin oft nicht der Entscheider. Oft sitzt er da, sagt gar nichts. Erinnerst du dich noch, als Nemtsov erschossen wurde, die Oppositionsführer?
Ja, die Katastrophe, ne? Also das haben ja höchstwahrscheinlich die Tschetschenen gemacht.
Und dann verschwindet er für 2 Wochen,
ja.
Der Putin. Und dann passiert gar nichts. Ne, und das ist, ich war oft, glaube ich, ist Ukraine und das ist, da bin ich nicht alleine, oft sehen viele Ukraine eben ein Feld, wo Putin noch seine Machtfähigkeit und seine Fähigkeiten zur Entscheidung zeigen kann, dass er innerhalb des eigenen Systems oft nicht kann, weil er oft selber Gefangener ist der unterschiedlichen Systeme und
Berechnungen. Ja, genau. Und das war ja das Interessante an dem Nemtsov-Mord dann, dass es quasi seitens der Tschetschenen dann so dargestellt wurde, das ist ein Geschenk an Putin.
Ja.
Ja, was soll er denn dazu sagen?
Sagen, genau. Und das ist bei Prigozhin hat bis Prigozhin wirklich die Geduld verloren hat. Prigozhin war natürlich, und da gebe ich dir auch zu, er hat sehr nützlich diese Zhirinovsky-Rolle gespielt. Aber da muss man auch sagen, Zhirinovsky hatte eben nicht 10.000 bis 15.000 bewaffnete Soldaten.
Wollte nur da sein, wo er ist.
Ja, während Prigozhin, glaube ich, Prigozhin ist kein Depp. Ich glaube, Prigozhin wusste genau, dass er den Putin nicht ersetzen kann, solange Putin noch lebt. Aber Prigozhin ist 15 bis 20 Jahre jünger als Putin. Prigozhin, glaube ich, ist 61, Putin ist 75 oder so. Prigozhin kann durchaus darauf schielen, dass er immer noch da ist, wenn Putin entweder mit Demenz verschwindet, ein bisschen wie Bouteflika in Algerien.
70 ist der Putin.
Ja, ja, aber ich meine, Prigozhin kann durchaus Ambitionen hegen für sich oder Leute unter ihm, wie Sergei Utkin und andere, wenn Putin nicht mehr kann. Und das ist hier, muss man oft sagen, okay, wir sagen immer, Putin ist jetzt sicher, aber er ist 70. Er wird nicht ewig Präsident sein. Oder er wird eventuell vielleicht wie Bouteflika in Algerien, es war dement da rumgetragen werden, während die ganzen Machtfraktionen sich gegenseitig behaken. Ich meine, es kommt mehr und mehr die Dämmerung des Putin-Regimes vor sich an. Nur das Problem ist, das ist natürlich im großen historischen Sinne, sind 10, 15 Jahre eine relativ kurze Zeit. Aber für uns, die jetzt rumsitzen, wir müssen durchaus auch geduldig sein. Ne? Ich meine, wir müssen sagen, ich meine, es ist schon klar für viele Leute, dass was für Probleme sich da in diesem System aufbauen. Und wenn du ein Akteur bist wie Gazprom oder Prigozhin, das Militär ist auch nicht geeinigt. Man sah sehr klar, dass unterschiedlichen Fraktionen und Klicken innerhalb des Militärs sich behaken und sich nicht leiden, so wie hingegen Gerasimov und so weiter und so fort. Unterschiedlichen Einheiten gegenüber. Und ich meine, es ist klar, dass unterschiedliche Elemente des russischen Systems wie Gazprom ihre eigenen kleinen Söldnertrupps aufbauen. Aber ich glaube, dass keiner will, dass jetzt Putin geht. Es geht darum, als Versicherungspolice für die Nach-Putin-Zeit. Und da muss man sagen, okay, da muss man differenzieren. Es bauen sich massive Risiken auf für die Nach-Putin-Zeit. Aber Putin wird immer noch ein aktiver Akteur sein, ein starker Akteur sein, noch für 5, 6, 7, 8
Aber Jahre. Aber das zeigt ja auch, dass Prigozhin Scheiße gebaut hat. Ne? Also ja. Er hat eben nicht innerhalb dieses Machtkonstruktes clever agiert, sondern er dachte, er wäre mächtig genug, diesen Marsch da zu machen, wem auch immer er treffen sollte.
Ja.
Aber zu Putin noch mal kurz. Es wirkte auf mich auch nie so, dass Putin irgendwie der clevere Entscheider wäre, sondern was er im Grunde gemacht hat oder was er machen konnte. Und das erklärt glaube ich, auch seine eigene Radikalisierung im Laufe der Zeit ganz gut und mit dieser seiner Radikalisierung dann auch die Radikalisierung der Institutionen. Er hat halt so eine Art Mediation gemacht zwischen diesen Machtfronten, Machtparts und hat das irgendwie so austariert. Wahrscheinlich war deswegen auch Prigozhin nicht ganz unwichtig für ihn. Und jetzt ist halt die große Frage, wie er das kompensiert, weil das alles in die Armee reinzubuttern, ist ja jetzt dann vielleicht auch nicht unbedingt die klügste Idee, ne?
Aber das ist auch ein Grund, warum Putin wie andere Führer, deswegen kann man auch durchaus manchmal vergleichend denken. Denken wir zurück an Nasser und Sadat und Mubarak oder obwohl Nasser, Sadat und Mubarak sind durchaus Zeichen. Ich sage nicht, dass ein russischer Bürgerkrieg ist garantiert. Ägypten ist ein Zeichen, wie bei 2, 3 Führungspersönlichkeiten. Diese autokratischen Strukturen sind durchaus. Aber es muss dann jemand mit sehr großen Können und sehr großen Connections und jemand, auf dem sich alle einigen können, durchkommen. Und wenn das schief geht, dann hat man Situationen wie in Jemen mit Saleh, wo das alles zusammenbrach, als er weg war. Oder jetzt in Sudan, als Bashir der Diktator weg ist, die Bevölkerung wie ein. Ich meine, Sudan ist zum Teil auch so die Tragödie, ist ein Großteil der zivilen Bevölkerung bis in den Agrarregionen wollen eine Demokratie haben. Aber die Eliten, die bewaffnete Macht haben, wollten das blockieren und dann hat man so 3 unterschiedliche Fraktionen, die sich gegenseitig bekriegen und dann hat man Bürgerkrieg, wenn sie sich nicht einigen können. In Tschad, was war sehr interessant, wo, als der Präsident Dadebi starb, in einer Schlacht starb, was sehr oldschool ist, hat sich das System und auch die Opposition sehr schnell geeinigt, dass sie das lieber irgendwie an den Sohn überführen können. Und jetzt wird es immer noch sehr lange verhandelt, wie das System jetzt sich weiterentwickelt. Es gibt unterschiedliche Szenarien, aber dass Russland überhaupt in ein solches Fahrwasser gerät, ein Nuklearmacht, wo diese Möglichkeiten entstehen, wo am Ende das putinische System lebt davon, dass Putin wie Bashir oder Sadat Nasser Mubarak, er hat die eigenen Institutionen ausgehöhlt, starke Institutionen, sind für einen Diktator wie Putin eine Gefahr. Und zum Teil ist diese Radikalisierung des Systems, dient ihm auch dazu, diese Institutionen weiter schwach zu halten, weiter gegenüber die Ukraine ihre Energien abzuleiten, sodass sie sich nicht zusammenbauen können, sie sich nicht stabilisieren können. So dass sie, wenn man dann stabile, starke Institutionen hat, dann sie durchaus nicht mehr eine Figur wie Putin brauchen, wo man durchaus ein legales System, auch innerhalb einer Autokratie, meine, deswegen gibt es in kommunistische Partei der Autokratien sind brutal, aber die Partei ist auch zum Teil auch ein stabilisierender Faktor. Eine Partei gibt es in diesem Sinne nicht in Russland, weil das natürlich auch eine Bedrohung wäre für Putins Stellung. Ich meine, Putin hat eben ein Interesse an, dass die militärische Führung inkompetent ist. Er braucht ein schwacher Depp wie Shoigu, der gut TV macht, da gut Marketing macht, aber sonst nichts. Gerasimovs Inkompetenz dient Putin. Die kompetenten Generäle ein Stück Schritt unter die Surovikins, Teplinskis, die Generäle, die es können, das ist eher eine Bedrohung für Putin. Ein Typ wie Wagner, der ein sehr geschickter Mix aus Geschäftsmann und staatlicher Fixer war, ein Akteur war.
Du meinst Prigozhin? Das war
ja, Prigozhin, na, sorry, ein sehr geschickter Figur wie Prigozhin. Bis ich glaube, am Ende dieses Ganze irgendwie Prigozhin, typischer Gangsterboss, am Ende, wie wusste er nicht, am Ende hat er die Perspektive verloren, ist uns an seinen eigenen Mythos erstickt. Aber okay, ne? Dass die Cleveren im System sind die Bedrohung für Putin und deswegen befördert er inkompetente Leute oder regionale Barone und hält er die Institutionen schwach. Und dass das funktioniert, solange er das System auf Hochtrab hält, durch diese Radikalisierungswellen, sie ihre Energie auch gegenüber die Ukraine leitet. Aber wenn er weg ist, dann wie geht das denn weiter? Und das ist, da sieht man viele Fälle anderweitig an den EU-Grenzen, wo das nicht mehr weitergeht. Und wenn es doch in Gewalt zusammenbricht.
Dann lass uns doch noch mal hinten raus jetzt so einen Blick auf den Verlauf in der Ukraine werfen. Wir hatten es ja eigentlich schon im Februar besprochen, ne? Dass man von so einer Großoffensive, wie es ja immer so schön genannt wird, jetzt nicht irgendwie erwarten sollte, dass da morgen alle russischen Linien umkippen.
Yeah.
Sondern was wir jetzt sehen, ist halt das, was man ja auch auf den Satellitenbildern sehen konnte. Die Ukrainer laufen in Minenfelder rein und müssen die räumen. So, jetzt bekommen sie von den Amis keine Cluster-Munition. Das heißt, die Minenfelder kann man auch nicht einfach so weghauen.
Kriegen sie wahrscheinlich nächste Woche.
Kriegen sie vielleicht demnächst, weil man ja jetzt irgendwie auch in den USA verstanden hat, aber bisher noch nicht. Ja, Lufthoheit hat die Ukraine natürlich auch nicht. Und da hat mich gestern in einem Gespräch jemand darauf hingewiesen, ja, als die USA da in Irak in den 90ern einmarschiert sind, ja, da haben die erstmal 6 Wochen alles wegbombt, was denen im Weg stand. Und dann sind die Bodentruppen rein. Ja, heute gucken da die Leute drauf und sagen, ja, da sind die Amis reingegangen und waren dann sofort da. Nee, so war es eben halt auch nicht. Den Ukrainern fehlen gerade einige Mittel, die der Westen explizit in seinen vergangenen, nennen wir es mal Kriegen, eingesetzt hat. Sie müssen es jetzt quasi auf die alte Methode, auf die alte Art und Weise machen. Ja, gehst halt mit so einem Minenräumfahrzeug da rein und das ist ziemlich mühsam. Wenn wir da jetzt so drauf gucken, eigentlich läuft es doch nach Plan.
Ich denke, die Ukrainer waren selber ein bisschen überoptimistisch. Und das war sehr interessant in den Aufbau zu dieser Offensive. Gab es viele im Militär, die sagten, nee, das wird jetzt Zeit dauern. Auch in der politischen Führung. Das hängt ja davon ab, mit wem man spricht. Wer Privatgespräche geführt hat und wer auch offensichtlich gesagt hat. Und das, ich glaube, es gab eine Offensive im September 2022 gegenüber Kharkiv, im Kharkiver Gebiet. Das sehr, sehr schnell ging. Das war ein klassisches Blitzkrieg, wo sie sehr schnell sehr große Geländegewinne haben. Und damit auch im Sinne, weil Kharkiv die wirtschaftlich und gesellschaftlich einer der wichtigsten Städte des Landes ist, damit auch durch Kharkiv und dann später durch die Wiedereroberung Chersons die langfristige Potenziale des Staates wirklich gesichert haben. Jetzt geht es eigentlich um wirtschaftlicher Wiederaufbau und wirtschaftliche Stabilität, aber dazu komme ich in einer Sekunde. Aber diese Kharkiv-Offensive ging so schnell, dass es die Erwartungshaltungen massiv in der Höhe gestellt hat. Ne? Weil was die Leute nicht gesehen haben, ist, dass dieser plötzliche Blitzkrieg im Oblast Kharkiv, das ist nur ermöglicht worden durch monatelange Manövriertendenzen. Sie haben monatelang im Bereich Cherson immer signalisiert, wir wollen Cherson angreifen, was sie eventuell auch zurückgenommen haben. Aber dieser Cherson-Feldzug im Süden war eher wie das, was wir jetzt gesehen haben. Ein langsames, mühseliges Kanal nach Kanal wiedererobern durch Minenfeldern. Und was sie damit ermöglicht haben, ist über diese Sommerwochen, haben die Russen mehr und mehr Truppen nach Cherson verlegt und damit gab es plötzlich diese Möglichkeit, die schwache Verteidigungslinie in Kharkiv zu überrollen. Ich weiß nicht, ob die Russen wieder denselben Fehler machen werden, dass die Frontlinien sind jetzt weniger lang, als sie es waren im Sommer 2022. Aber was entstanden ist, ist diese falsche Erwartungshaltung, ist ein Produkt von einer Fehlinterpretation von das, was in Kharkiv herum passiert ist. Da gab es dieser Riesenhype, oh wow, die Russen laufen weg. Ja, aber die sind nur weggelaufen, nachdem die Ukraine die über 3-4 Monate davor zermürbt haben in mehreren Stellen der Front. Und auch was dann fehlgeleitet ist, wo die Augen fallen, ist, dass auch in einer erfolgreichen Offensive gibt es auch viele Verluste für den Angreifern. Und das heißt, so zwei, drei Sachen, die jetzt auf uns zukommen, ist, ich glaube, dass durchaus die Ukrainer wahrscheinlich über die nächsten Wochen und Monate Erfolge haben werden. Wirtschaftlich gesehen ist die wichtigste Punkt. Und die müssen faktisch den Hauptfluss des Landes, den Dnipro, was sehr wichtig ist für Bewässerung und Agrarentwicklung und für Industrieentwicklung. Und da gibt es einen riesen Kernkraftwerk in der Hordales. Es gibt lauter Gründe, warum die Ukrainer wirklich diesen Fluss, den vollen Kontrolle über diesen Fluss wieder erlangen müssen für die Wirtschaft. Der Staat ist gesichert, jetzt geht es um die wirtschaftliche Zukunft des Landes. Nur ich bezweifle, ob, nachdem sie diesen Regionen um den Fluss herum wiedererobern, ob sie danach weitermachen können für Monate, bis zu 6-7 Monate danach. Weil eine solche Offensive, das nimmt Ressourcen auf. Und da muss man auch realistisch gegenüber den Ukrainern und mit den Ukrainern umgehen und nicht solche depperte Erwartungen aufbauen, wo es eigentlich sehr soziale Medien ist. Ne? Heute gibt es eine riesen Erwartung, oh, die Russen laufen weg, jetzt ist der Endsieg da und jetzt werden die Ukrainer in Moskau einlaufen. Am nächsten Tag dann hält die nächste russische Verteidigungslinie, oh, die Russen halten, ach nee, jetzt geht's nicht mehr und Putin hat gewonnen. Es ist eine zum Teil durch sozialen Medien, zum Teil durch traditionellen Medien erzeugte Diskursdynamik, wenn es bei solchen Konflikten geht, nicht nur dieser Krieg, die Unfähigkeit erschafft, eine strategische Geduld aufzubauen, wo man sagen kann, das ist realistisch, wie Kriege, solche Konflikte aufbauen werden. Zum Teil ist auch ein Grund dafür, als letzter Punkt, dass die Militärgeschichte sehr schlecht unterrichtet wird oder überhaupt nicht unterrichtet wird, auch auf Hochschulebene für die meisten Leute. Es sollte eigentlich Pflicht sein für die meisten Leute, weil es eine Grundlage der Politik und Geschichte ist. Das wird einfach nicht ordentlich unterrichtet für die meisten Schüler oder Studenten. Und das ist, dass man so erlernen kann, wie solche Mechanismen aufbauen. Wenn man es nicht weiß, dann baut sich ein Ungeduld auf, was oft zu diese Diskurse, sehr unhilfreiche Diskurse aufbaut, die auch zu Hype neigen. Erhöhten Optimismus schwingt dann radikal wirklich einen fatalistischen Pessimismus, das auch unrealistisch ist und dann wieder zurück. Und das ist, glaube ich, auch ein Diskursproblem im Westen bei solchen Konflikten.
Und das bringt uns aber auch in so eine Lage, in der wir aus den letzten kann man schon sagen, Monaten heraus schon auch in den Medien dann lesen konnte, dass gerade in Washington, aber auch in Europa so ein Ding entstanden ist, naja, wenn die jetzt nicht erfolgreich sind, die Ukrainer, ja, da muss man mal neu schauen. Ja, und das spielt natürlich voll in dieses russische Narrativ rein.
Natürlich, und das Problem ist, ich glaube, am Ende, der Westen ist so jetzt investiert im strategischen Erfolg der Ukraine, dass es, wenn die Ukrainer dann diese Erfolge haben und dann aufhören müssen, ich meine, ich glaube, die Ukrainer werden weiter und weiter und weiter kämpfen, bis sie die Pro völlig unter Kontrolle haben. Das ist, ja, okay, der Staat ist gesichert, aber wenn wir einen wirtschaftlichen Wiederaufbau relativ schnell durchführen wollen, braucht die Ukraine diesen Fluss. Und manchmal sind Sachen auch so geostrategisch. Ne? Manchmal sind Sachen eben auch doch so coole, wo man sagt, hier ist ein Fluss, wo ein Großteil der Bewässerung der Agrarwirtschaft herkommt, wo die ganzen Industrieanlagen durchlaufen, aufgebaut werden. Diesen Fluss müssen sie kontrollieren. Aber ich glaube, wenn sie dann am Ende, und das ist so eine Region vom Cherson auf die andere Flussseite, und das grenzt auch an Krim an, wenn dann erstmal unter Kontrolle, das ist eine riesen Herausforderung. Das wird riesen Material und Truppen verschlingen und es wird blutig und furchtbar sein. Aber wenn sie erstmal das unter Kontrolle haben, dann werden die Russen immer noch Linien innerhalb der ukrainischen Grenzen haben. Ne, und die Russen werden immer noch da sitzen. Der Krieg wird danach immer noch weitergehen. Aber die Ukrainer werden dann ihre wirtschaftliche Zukunft dann völlig gesichert haben. Aber der Krieg ist nicht zu Ende. Und es ist immer eine Gefahr, wenn man alles auf eine Offensive setzt, wenn man eher darüber nachdenken muss, das sind so Schritte, die die Ukraine durchmachen muss, bis es zum Endpunkt kommt. Aber alles darauf aufbauen, dass die Russen so auf so irgendwie als Wunder weglaufen und alles zusammenbricht. Nee, das muss Stück für Stück übernommen werden und die Russen müssen immer unter Druck gesetzt werden. Und je mehr es diese Diskurse aufbauen, gerade in Berlin oder Brüssel oder Paris oder Washington, die sagen, okay, jetzt zählt alles auf diese Offensive oder dann müssen wir Verhandlungen kommen. Die Russen müssen das den Gefühl kriegen, dass wir die Ukraine einfach unterstützen werden. Punkt.
Aber Zelensky hat ja selber auch den Fehler gemacht, dass er Anfang des Jahres gesagt hat, das ist das Jahr, in dem wir die Ukraine befreien werden. Ne?
Ja, ich meine, das ist natürlich eine interne Frage. Da geht auch die Moral der eigenen Bevölkerung hoch aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, das meinte ich ja vorhin, da haben selber ukrainische Stellen auch Fehler gemacht, diesen Hype aufzubauen. Da ist dieser Sieg in Kharkiv ist auch in Teilen des ukrainischen Systems, haben viele dann die Russen als zu schwach eingestuft. Deswegen gab es einen Angriff in Orichiv, wo sie, ich glaube, das war sozusagen so ein Test. Ne? Ich glaube, es gab eine Debatte innerhalb des Militärs, müssen wir das auf die langsame, mühselige erste Weltkriegstour machen oder können wir wieder mal einen Blitzkrieg wie Kharkiv abziehen, weil die Russen weglaufen. Und da gab es eine ziemlich katastrophal, es war ein Fiasko, aber es war nicht katastrophal, weil sie einen Großteil dieses Gerät wieder zurückholen konnten und das reparieren sie gerade. Aber da haben sie zwei, drei Leopard-Panzer verheizt und mehrere Bradleys, weil sie dachten, oh ja, kennst du den Spruch von Leroy Jenkins? Das ist so ein Witz aus Computerspiel seit der 90er. Und es gab so einen Computercharakter, wo man reinschmeißt und sagt, entweder überrollt er alle oder stirbt in den ersten 5 Minuten. Und da haben sie so ein Leroy Jenkins-Manöver gedacht, wo sie dachten, ja, die Russen laufen weg, oh, und ist nicht passiert. Und dann, ja, dann haben die Leute innerhalb des russisch-ukrainischen Militärs die Debatte gewonnen und sagen, nein, das müssen wir jetzt auf die lange Tour machen.
Ja, und das ist ja auch in Ordnung, ne, diesen Test. Also man muss es ja probieren, um dann zu wissen, wie es funktioniert. Aber
ja, aber da gab es eine typische Militärbürokratie, gab es natürlich 20 Offizieren, die dann die E-Mails geschrieben haben und gesagt haben, I told you so. Wir haben es euch gesagt. Ne? Aber okay. Ne?
Muss man da nicht auch mehr so rangehen, dass man natürlich schon auch akzeptiert? Also ich meine, gut, Russland ist jetzt kein Sympathie Land mehr, aber es ist da. Es hat Ressourcen und je länger so ein Krieg dauert, desto mehr stellt man sich ja auch drauf ein. Ne? Also beide Seiten, Ukraine ja, wie auch Russland und ich hoffe auch die ukrainischen Verbündeten.
Das ist eben die Frage, ich dachte am Ende wird das Westen die Ukraine unterstützen. Ne? Mindestens bis die 2024 Wahlen in den USA, das sind noch 18 Monate, noch 2 Jahre. Da werden die Russen auch abschwächen. Man sieht ja, wie das jetzt zum Rubel passiert. Ne? Auch diese ganzen Voraussagen, auch die russische Wirtschaft wird bla bla, das Überleben. Nee, das ist auch wieder mal eine fehlende strategische Geduld. Die russische Wirtschaft wurde nicht, die, dass es zusammenbricht innerhalb von 6 Monaten, war am Ende unsinnig. Aber auf der anderen Seite kann man schon die Schäden sehen, muss, das Personalmangel, wie schwierig es ist, einen weiter mit mobil zu machen, die fehlenden Ressourcen. Das staut sich auch im russischen System auf. Es wird nicht Putin stürzen.
Vielleicht mal andersrum, Alex. Besteht denn die Chance, dass es in Russland tatsächlich so jetzt so linear runtergeht? Weil wenn sie irgendwie, was weiß ich, 200 Panzer produzieren können, aber 1000 verheizen im Jahr, dann hast du ja so einen Abstieg jedes Jahr. Ja. Und irgendwann ist mal Schluss. Bisher hieß es immer, dass das Narrativ, je länger das dauert, desto mehr ist es zum Vorteil von Russland. Nee. Die Frage wäre aber, ist es nicht genau andersrum, weil der Westen jetzt gerade beginnt, langfristig Munition, Waffenproduktion und was weiß ich was aufzubauen und dann die Ukraine natürlich dann auch entsprechend langfristig unterstützen kann.
Ich denke, je länger es dauert, desto langfristig werden die Offensivkapazitäten des russischen Militärs, des russischen Staates langsam zerfressen. Wenn wir jetzt darüber nachdenken, denken wir das so nicht nur im Kontext von Ukraine, aber auch regional. Ich meine, die Russen können vielleicht noch weitere defensive oder leichte Konteroffensiven durchführen in den nächsten 18 Monaten. Aber ja, die Ressourcen werden da aufgebraucht. Nur die Ukrainer können nicht, es ist nicht so, als ob die Ukrainer eine große Offensive anlegen können. Die müssen richtig viel Glück haben. Das könnte auch passieren. Mal schauen, vielleicht wird irgendein ukrainischer General, der sich durchaus ein Leroy-Jenkins-Manöver abzieht, durchaus irgendwo eine Schwachstelle finden und dann geht das sehr, sehr schnell. Das kann durchaus gehen, weil oft sind da Schwächen da nicht sichtbar. Aber realistischer ist, dass die Ukrainer über mehrere Schritte mehr und mehr eigenes Territorium zurückerlangen. Und dass die Russen langsam abschwächen. Und damit ist es, ich glaube, da wird es schon zum Punkt kommen. Wenn sagen wir, die Russen den Fluss verlieren, ne, wenn die Ukrainer die Ostkherson wieder erobert haben und Enerho da wieder haben, aber die Russen immer noch sehr präsent sind im Donbass, immer noch Teile des Territoriums noch haben, dass sie nach 24. Februar wieder erobert haben, wie Mariupol oder Nordluhansk. Und plötzlich sagen sie, nee, jetzt wollen wir ernsthaften Waffenstillstandsverhandlungen haben. Jetzt wollen wir verhandeln. Dann ist natürlich der Westen unter Druck, weil die Ukrainer natürlich, okay, dann haben die Ukrainer Dnipro. Die wirtschaftliche Wiederaufbau des Landes ist dann klar ermöglicht worden, auf Schnelltour. Und dann ein Großteil der Welt außerhalb des Westens sagt, okay, die Ukrainer haben mehr oder minder das, was wir wollen, jetzt wollen wir handeln. Das ist aber kein stabiler Ausgang. Ne? Das würde dann den Konflikt einfrieren und beide Ukraine und Russen in so einen permanenten Klitsch aufbauen, über längerfristig.
Das hatten wir ja mal besprochen, dass es durchaus sein kann, dass man am Ende eine heiße Grenze hat, ne? Und da hätte ich dann aber auch die Frage zu der These, ob man mit dem Fluss dann schon die Wirtschaft gerettet hat, weil dann braucht man ja Pufferzonen und so weiter und so fort. Also
es gibt eine Argumentation, wo es eher darum geht, Pufferzonen innerhalb von Russlands aufzubauen, was auch interessant ist, ne? Das ist durchaus eine Möglichkeit, wenn die Russen schneller zusammenbrechen. Nur, okay, das sind so kurz- und mittelfristige Probleme bei diesem Ukraine-Krieg. Ich denke, dass am Ende wird das mindestens bis November 2024 und dann, wenn die Demokraten November 2024 gewinnen, was auch nicht sicher gesetzt ist in den USA, dann wird es dann danach auch weitergehen. Ich meine, ich glaube, aber das muss dann an den Russen klar kommuniziert werden, dass diese Unterstützung jetzt weitergeht. Wo ich aber langfristig sehe, ist die Frage, ich glaube, die Russen sind jetzt nicht mehr, die Russen zum Beispiel sind kein Akteur mehr in Zentralasien, im Sinne von vor diesem Krieg. Mhm. Die Konsequenzen dieses Krieges für die Beziehung zwischen Aserbaidschan und Armenien werden immer klarer. Und okay, die werden kurzfristig noch Georgien unter Druck setzen können, weil das Regime in Georgien selber Interesse hat, irgendwie diese Zusammenarbeit mit Russland. Aber langfristig können sie Georgien auch nicht mehr so unter Druck setzt. Das ist ein Paper Tiger. Die Russen verbrauchen auch die Ressourcen, die sie haben, um die eigene Machtstellung in der eigenen Region aufrechtzuerhalten, in den Regionen, wo sie immer noch nicht herausgefordert wurden vor 2022. Ne?
Da ist ja ein ganz besonders spannender Vorgang passiert. Als Prigozhin auf Moskau lief, hat Putin begonnen, mit Zentralasien zu telefonieren. Ne?
Und keiner hat ihm geholfen. Er hat Usbekistan gerufen, haben sie gesagt, nee, dein Problem. Er hat Kasachstan gerufen, und das war die große Ironie, er hat mitgeholfen. Das
ist eine innere Angelegenheit Russlands.
Ja, das war einfach so lustig, weil er hat auch den jetzigen Präsidenten in Kasachstan gerettet. Das war auch eine große Machtdemonstration Russlands, kurz vor dem Ukraine-Krieg, als sie die Luftlande begannen, die jetzt nicht mehr so existieren, weil sie alle getötet wurden vor Kiew. Hat er rübergeschickt um Tokayev.
Aber hat der wirklich diese Truppen gewollt?
Tokayev?
Putin.
Nein, es ging eher darum, dass er null Solidarität erfahren hat. Die haben alle gesagt, nee, in der Angelegenheit, ja, okay, cool. Truppen wollte er nicht, aber er wollte einfach eine Marktdemonstration zu zeigen, dass er immer noch Chef ist. Und dann ruft er Zentralasien an und sagen alle, ja, okay, nett, mal schauen. Und dann gab es diesen Riesentreffen in Jian. zwischen die chinesische Führung und die ganzen zentralasiatischen Präsidenten, wo die Russen nicht eingeladen worden sind, wo die Chinesen ganz klar plötzlich auch Sicherheitsgarantien irgendwie davon gesprochen haben gegenüber Zentralasien. Das war schon ein Zeichen, dass okay, in diesem jetzigen Frontverlauf kann sich vieles tragisch verzögern, wenn der Westen nicht stark genug signalisiert, um zu sagen, okay, wenn die Ukrainer jetzt den nächsten Schritt machen, werden wir auch die Schritte danach unterstützen. Das muss sehr klar an den Russen signalisiert werden, dass es jetzt über eine lange Frist geht. Weil nein, die russische Macht und Machtstellung wird langsam erodiert, mittel- und langfristig. Das ist ja sehr klar. Aber die Timelines heißen nicht, dass man, und vielleicht brechen sie immer noch zusammen, weil es natürlich vieles davon abhängt, wie stark die Kampfmoral ist unter den russischen Truppen. Aber mittel- und langfristig, ja, die Russen werden sich so nicht halten können. Das ist schon klar. Und wir müssen die strategische Geduld aufbringen, auf diese Prozesse anzuwirken.
Ich finde, Zentralasien ist auch ein sehr starker Hinweis darauf, dass diese grenzenlose Freundschaft, die Xi und Putin da mal verkündet haben, dass sie so grenzenlos ja dann eben auch nicht ist, sondern dass China da gegenüber Russland schon sehr knallhart seine eigenen Interessen durchsetzt. Quasi jetzt, ich will jetzt nicht sagen, die Macht in Zentralasien an sich reißt, so einfach ist es ja nicht, aber doch sehr bewusst sagt, wir schaffen hier die Stabilität und nicht Russland. Das heißt also, damit ist Russland dann auch im gewissen Sinne raus.
Ich würde auch ein Stück weiter denken. Ich denke, und das, jetzt kommen wir zurück. Ich habe einen Kommentarartikel mit meinem sehr guten Freund und Kollegen Kirill Shaimiev geschrieben. Sehr, sehr, sehr cleverer, sehr intelligenter junger Forscher über russische zivile militärische Beziehungen. Und wir haben so einen Kommentarartikel für den Guardian geschrieben, wo wir ein bisschen angeregt haben, dass die EU langsam darüber nachdenken kann, eine Russland-Strategie aufzubauen. Weil die alte Russland-Strategie ist natürlich gescheitert. Was die EU jetzt hat, ist eine Ukraine-Strategie. Wie sichern wir die Ukraine und uns ab von diesen aggressiven politischen Regimen? Was aber fehlt, ist eine langfristige Strategie, die darüber nachdenkt, wie sollen wir mit Russland umgehen, nachdem Putin weg ist. Und ich denke, das ist jetzt eine Frage, weil Russland immer noch zu den EU-Grenzen gehört. Wir können jetzt Russland nicht nachdenken und wegdenken. Auch wenn, obwohl ich das unwahrscheinlich finde, auch wenn Russland, sagen wir, in unterschiedlichen rivalisierenden Staaten zusammenbricht, was ich glaube, denke, eher eine Katastrophe ist. Ich finde den Hype drumherum höchst fragwürdig. Aber dann braucht Europa eben eine Eurasien-Strategie, ne? Weil diese Fläche östlich der Ukraine.
Ja, man braucht eine Strategie, ne? Also
ja, wir müssen, und gerade auch, wenn wir nachdenken, wenn wir zurück zu den Chinesen kommen, ich glaube, die Chinesen sehen Russland langsam auch als Teil deren eigenen Einflusssphäre. Die Russen glauben an Partnerschaft und ich glaube, die Chinesen denken mehr und mehr, dass okay, die Russen sind nicht einer unserer Gleichen, aber die Russen können durchaus Teil unserer allgemeinen strategischen Einflusssphäre werden. Und ich glaube, in der Hinsicht, das ist, wenn es zu gesunde Beziehungen gäbe zwischen China und EU, okay, aber unter Xi, da muss man sich fragen, ist das wahrscheinlich gut so oder müssen die Europäer irgendwie ein System, ein Integrationsaufgebot aufbauen gegenüber Russland, wo wir sagen, wenn ihr euch eure Verantwortung gegenüber der Ukraine stellt, wenn es zu einem ordentlichen Demokratisierungsprozess in eurer Gesellschaft kommt oder mindestens einem Liberalisierungsprozess kommt, wo ihr mindestens unser europäischen Rules-Based-Set respektiert, okay, wir können wieder ins Gespräch kommen, aber hier sind die Bedingungen. Ja, wir müssen erstmal Bedingungen setzen, ganz klar setzen und sagen, ganz eine Klarheit schaffen. Wenn ihr müsst dies und dies und diese Konditionen erfüllen, wenn wir uns für euch wieder öffnen werden als Gesellschaft und als Wirtschaftssystem. Aber wenn ihr diese Bedingungen erfüllt, dann okay. Weil einer der toxischen Sachen dieser Debatten in den 90er und Nullerjahren gegenüber Russland war, diese Idee von, okay, wir sind ein großer Partner und Russland ist unser großer Freund, aber am Ende, wenn es darum geht, eine Integration zu besprechen und aufzubauen, werden wir das nicht tun, weil die Russen irgendwie eurasisch sind oder anders oder eben nicht europäisch. Und das war umgekehrt. Wir hätten einfach zu Putin klar sagen können, das war's, Konditionen. Aber dann, wenn sie die Konditionen erfüllen, sagen, okay, ja, dann werden wir uns öffnen.
Alex, das ist ja eine Konstante hier in unserem Podcast. Ne? Wir beide haben da schon öfter mal drüber geredet. Ich hatte auch mal die planlose deutsche Außenpolitik, hatten wir mal einen Podcast. Vor 2 Folgen hatten wir die Hanna Adya da. Die hat uns dann gesagt, dass bei Sanktionen eigentlich nie ein Ausstiegsszenario dabei ist.
Das ja, heißt, man genau.
Sanktionen.
So. Absolut.
Und weiß gar nicht, wie man da irgendwie dann weitermacht ab dem Punkt. Ne? Was dann wieder zur Folge hat, dass dann Sanktionen auch völlig erratisch wieder aufgehoben werden, weil dann einfach mal ein Machtwechsel in demokratische Staaten stattfand und man das weghaben will. Ne? Und das auch ohne Gesichtsverlust kann. Also das fällt mir halt so konstant auf. Wir diskutieren Politik, gerade in den Medien, immer so, als ob da wirklich ganz planvoll, überlegt, strategisch vorgegangen wird. Aber wenn du da mal so drauf guckst, ist es ja eigentlich Chaos. Ne? Das ist so. Im Moment handelt
man. Wo hat die EU eine kohärente Strategie? Die EU hat eine
Hat sie ja nicht.
Die EU hat in dem Bereich eine kohärente Strategie, wo plötzlich eine außenpolitische Frage zu einer integrationspolitischen Frage wird. Und ich meine Integration in der Sinne, wo, wenn dann eventuell es zu einem Konsens führt in der EU, dass ein Staat wie Albanien oder Nordmazedonien oder jetzige Mitgliedstaaten, sagen wir Rumänien und Bulgarien, Polen, die baltischen Staaten, okay, das sind jetzt Kandidaten, dann gibt es eine Strategie. Weil dann gibt es sehr klare, innerhalb der EU, sehr klare Mechanismen, wo die EU sagt, okay, hier sind die Konditionen, das sind die Benchmarks, die ihr erreichen müsst, die Staaten selber haben da dann eine gewisse Klarheit. Wofür ich plädiere, nicht nur ich, viele Kollegen, die in den EU-Politikbereichen arbeiten, von Grenzpolitik und Neighborhood Policy und so, wir brauchen eine ähnliche Mechanismen für Staaten, die nicht Mitglieder werden, aber an denen wir zutiefst verflochten sind. Ein Konditionssystem von Konditionenintegration im Binnenmarkt, wie es Norwegen oder die Schweiz haben. Das ist auch eine ganz andere Problematik, aber die Großbritannien ist ein ähnliches Problem. Die EU hat eben keine Strategie gegenüber Großbritannien. Großbritannien ist ja ein Problem, das vorbei verwaltet werden muss. Und es gibt eben keinen Konsens oder kein System, wo die EU sagen kann, hier ist ein System, wenn die EU, Großbritannien, wenn ihr Briten diese und diese Konditionen erfüllt, ne, die Four Freedoms, das, was man braucht im Binnenmarkt, integriert zu werden mit der Personenfreizügigkeit und anderen Fragen. Wenn ihr diesen Box tickt, hier ist ein System, hier ist eine Struktur, in die ihr reinrutschen könnt. Und das ist ein Angebot, das die EU wirklich an allen Nachbarstaaten machen sollte. Auch an Staaten, die nicht Mitglieder werden können oder wollen oder sollen. Wo man sagen kann, hier sind die Konditionen, das ist was ihr, das ist die, this is the boxes that you need to tick. Das sind die Sachen, die Konditionen, die ihr erfüllen müsst. Aber wenn ihr sie erfüllt und wir das durch eine Verhandlungsperiode so erstellt haben, dass ihr diese Konditionen langfristig erfüllen könnt, okay, gut, das ist eine Strategie. Ne? Und das ist eine Strategie, die man durchaus gegenüber Russland sagen kann. Das heißt nicht, dass Russland morgen oder im nächsten Jahrzehnt oder 20, 30 Jahren im Binnenmarkt landet, weil ich glaube nicht, dass Russland in die solche Konditionen landen wird. Aber weil natürlich diese Autoritäre, dann gibt es Bürgerkriegsrisiken nach Putin. Aber wenn mindestens eine Klarheit steht, wo die EU sagt, gegenüber Türkei, gegenüber Tunesien, gegenüber Marokko, gegenüber Algerien, gegenüber Russland, wenn ihr diese Konditionen erfüllt, ja, wir sind dazu bereit, unser System für euch zu öffnen. Dann schafft es auch einen gewissen Anreize zur Demokratisierung oder Liberalisierung oder zu einem Ausgleich in Beziehungen zwischen Militär und Gesellschaft und Sicherheitsdienste. Das ist eine Art Rule of Law-Entwicklungen, zu so Rechtsstaatsentwicklungen unterstützt. Ne? Aber so ist es planlos. So ist es auch, Sanktionen und das war's nicht.
Genau, uns endet darin, dass wir nach Tunesien rennen und sagen, oh bitte, bitte, halt uns die ganzen Flüchtlinge weg, hier ist Geld und dann ist die Sache erledigt.
Dann ist das Geld plötzlich weg, weil anderen Faktoren, die da wieder reinkommen. Das ist eine und dazu gehört aber eben auch, wenn man diesen Angebot anstellt und man sagt, ja okay, wir werden eventuell auch euch die Personenfreizügigkeit gewähren, aber ihr müsst diese Konditionen erfüllen. Und damit haben wir Osteuropa stabilisiert. Damit ist Osteuropa Teil des Westens geworden und Teil des Systems und ein Machtfaktor im System. Dazu gehört zu sagen, auch wenn die EU-Mitglied, und das ist der Unterschied zwischen EU-Mitgliedschaft und Teil des weiteren Systems. EU-Mitgliedschaft ist, wo wir sagen, wir vertrauen auch so weit, dass ihr zu uns wird. Dass ihr auch Macht auch über uns ausüben könnt innerhalb der Kommission und des Parlaments, Europäischen Parlaments und so weiter und so fort. Das ist natürlich ein viel größerer und letzter Schritt, das gemacht werden kann und muss. Und das ist auch ein Angebot, das natürlich viel, viel vorsichtiger sein muss. Aber ein Binnenmarktangebot, das ist durchaus als Teilintegration im europäischen System, das ist ein Angebot, das auf den Tisch setzen kann. Und auch für Sanktionen. Wenn ihr diese und diese Konditionen erfüllt, dann ist es Sanktionen wert und dann macht ihr den ersten Schritt zur Integration in unserem System.
Gut, jetzt sind wir aber ganz schön weit von unserem Ursprungsthemen.
Daher kam, es war kurz vor dieser Prigozhinschen Abenteuer, daher kam auch dieser Gedanke, dass ich und Kirill zusammengefasst haben in diesen Kommentarartikel für Guardian, wo die EU gegenüber Russland auch eine langfristige Strategie braucht, um auch Anreize zu schaffen gegenüber russischen Eliten, dass Leute wie Prigozhin nicht nach oben kommen, um nach Putin vielleicht womöglich eine Bürgerkriegsszenarien abzuwenden und sagen, hier, wir haben Anreize, wenn ihr euch nicht gegenseitig bescheißt, aber durchaus ein Liberalisierungsprogramm durchführt, ein bisschen demokratisieren, hier sind ein paar Konditionen und Anreize, wo wir vielleicht auch Möglichkeiten erschaffen, wo Russland doch nicht in der Einflusssphäre Chinas landet, was auch nicht in europäischem Interesse wäre.
Alex, letzte Worte, brennt dir noch was auf dem Herzen?
Ich glaube, wie gesagt, das ist ein Begriff, erstens für eine strategische Geduld braucht man eine Strategie.
Und Geduld.
Ne, weil man braucht beides. Für eine effektive Strategie braucht man Geduld. für die Fähigkeit, Geduld aufzubauen und wirklich diese alltäglichen Konflikte durchsetzen zu können, aber eine Politik durchzuführen, die irgendwie Konstanz und Kontinuität hat, sie zu Zielen führt, die wir brauchen oder wollen als Europäer. Und ich nehme die Briten mit rein. Ich denke, die Briten sind Teil des Teams. Die sind so der Partner. Das ist ein Tonto zu Europa, EUs Lone Ranger. Beide haben so verflochtene Interessen, dass beide jetzt im selben Boot bei diesen Fragen sitzen. Aber um diese Möglichkeit, die langfristigen Ziele zu erreichen, die man will, braucht man eine kohärente Strategie und braucht man Geduld. Und beides fehlt oft.
In diesem Sinne, Alexander Clarkson, ich danke dir für das Gespräch.
Vielen Dank.
So, wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, www.foreigntimes.de, da findet ihr die Möglichkeit, uns zu unterstützen, sowie auch Kommentare zu hinterlassen. Also vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.